Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couchpotato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
€500.000 pro Monat und du sagst ganz cool Nein und behauptest kühn, Zweifel, mein stärkstes Werkzeug. Manchmal fühle ich mich wie der Letzte, der noch zweifelt, nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung. Erzähl doch bitte mal selber, was da geschehen ist.
Was ist geschehen? Es ist eine Räuberpistole, muss man schon fast sagen. Ein Wirtschaftskrimi, dass mich jemand anschreibt und sagt, Kundin. das selbst nichts herstellt und der wurde angeschrieben und es heißt, ein Auftrag von €500.000 im Monat, Bestellwert €500.000 im Monat an Ware, die man rausschicken soll.
Gebackenes Hundefutter.
Geht ins Ausland und dann sitze ich da und denke mir, okay, was hast du mit der Hundefutterindustrie zu tun? Wie kommt man auf dich? Wie kommt man an einen Auftrag in einer Größe? €500.000 ist jetzt nichts Alltägliches. Also das muss man auch immer dazu sagen. Da gehen schon ein paar Tonnen Hundefutter über den Ladentisch. Und dann fragt man sich, wie kommt man da drauf, dass man dich fragt, dass du den Auftrag erledigst. Und dann sage ich natürlich auf der anderen Seite, dafür würde ich gerne Sicherheiten haben. Und diese Sicherheiten wären für mich, dass der Kunde, dass irgendjemand mir bürgt, weil du hast normalerweise einen Umsatz, der nicht mal bei 5% von dem liegen, was du jetzt auf einmal machen möchtest, dann sage ich, ich hätte gerne dafür Sicherheiten und wurde dafür auch schwer angegangen. Habe dann mit verschiedenen Banken dann noch telefonieren müssen, weil der Kunde hat dann versucht, über Banken dann eine Bürgschaft zu kriegen. Und ich sage, ist kein Problem, machen wir dir. Aber ich würde gerne das für mich mal abgesichert haben, weil es ist nicht mein Kunde, dem du das wieder verkaufst, sondern es ist dann nochmal eine Stufe drüber. Und da werde ich dann schwer attackiert, wie ich so zweifeln kann, dass da was ist, dass da ein bisschen
Dass es kein ernster Auftrag ist.
Dass ein ernster Auftrag ist, genau, ja, das muss man auch dazu sagen. Und da fange ich an zu zweifeln und um das ganze Ding abzukürzen, am Ende dreht sich's darum, dass man denjenigen tatsächlich verarschen wollte.
Was verrückt ist, Korruption in der Hundefutterbranche.
Dich wollte man verarschen oder was
man? Nein. Den Kunden wollte man verarschen. Also ich habe den Kunden vor allem für ihn, also für seine Verhältnisse, den Auftrag seines Lebens, wurde mir gesagt, versaue ich in dem, dass ich ewig rummache und Sicherheiten möchte. Ich soll doch einfach mal vertrauen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich vertraue nicht einfach so. Das hat im Schwäbischen sagt man, das hat ein Geschmäckle. Nein, das ist alles in Ordnung. Und jetzt am Ende durch die Zeitverzögerung kam auf einmal doch heraus, oh, den Kunden gibt's gar nicht.
Fake.
Genau, fake. Man hätte da Futter hingeschickt, man hätte da Kosten produziert. Und und da gibt's eine lange, lange Geschichte, da kann ich ein Buch drüber schreiben.
Aber dieses
was
Buch
ich davon, genau, was ich davon alles, was ich da mir alles anhören habe müssen, warum ich so zweifle. Und deshalb sage ich aktuell, eigentlich bin ich der Zweifler vor dem Herrn, aber manchmal ist es auch gut, Zweifel zu haben.
Wer war in dem Moment der größere Zweifler? Gina, du oder Kai?
Also wir hatten beide Bauchschmerzen. Wir fanden es beide sehr skurril, was da plötzlich in der Hundefutterbranche passiert. Ich meine, natürlich, wir haben in den letzten Jahren das Thema gebackenes Hundefutter angestoßen. Wir wissen auch, dass es in Ländern wie Frankreich, Großbritannien viel größere Aufmerksamkeit bekommt als in Deutschland. Was uns einfach nur so verdutzt hat, warum spricht man uns nicht an als Hersteller? Also Private Label ist ein Thema. Wir stellen für manche Firmen her, das ist auch bekannt. Aber dass man den Weg als ausländische Firma über eine No-Name-Hundetrainerin geht, die dann uns fragt, also von hinten durch die Brust, durch den Rücken, also mehr Umwege kann man eigentlich nicht gehen, wenn man ein Geschäft machen möchte. Frag doch den, der es herstellt. Und also sehr skurril.
Wisst ihr, was ich getan hätte? Was denkt ihr? Jetzt aber gemein.
Ich bin gespannt.
Okay.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja. Ich hätte gezweifelt. Aber wieder einmal würde ich mal sagen, hast du es ja eigentlich gelernt und bestätigt, Zweifel schützt.
Ja, ich zweifle ja nicht, weil ich Angst habe. Ich zweifle, weil ich Sachen überdenke, weil ich mir Wege, weil es für mich logisch erklärbar sein muss. Und genau wie das Gina beschrieben hat, wenn da kein logischer Weg dahinter ist, dann stehe ich manchmal da und sage, stopp, kurz mal innehalten, mal schauen, was da noch so drumherum ist. Und dieser Zweifel wird dir oft als Angst ausgelegt, aber es ist definitiv keine Angst. Das ist einfach nur, ich möchte es für mich erklärt haben und wenn es für mich nicht logisch ist, dann tue ich es einfach nicht.
Machen wir es doch einfach so. Zweifel und Hinterfragen ist das, was dich antreibt. Ja, so ein stiller Kompass, der dich davor bewahrt, die falschen Abkürzungen zu nehmen.
Ja, natürlich ist es sehr lukrativ, wenn du dann sagst, ja, da kann man einen Umsatz von 500.000 Euro im Monat nochmal dazu und draufpacken und schnell mal. Aber er muss auch abgesichert sein. Also in letzter Zeit sehe ich da halt viele, die aus ideologischen Gründen einfach sich irgendwas zusammenreimen. Und das stimmt eigentlich gar nicht. Also das ist mein größter Zweifel, den ich schon immer habe. Da sprichst du natürlich das, was ich auch in dem Buch Craft Food versus Fast Food, da habe ich ja auch immer gezweifelt. Ich habe an mir gezweifelt, ich habe an meinem Vater gezweifelt. Ich habe an der ganzen Konstellation gezweifelt, wie wir Hundefutter herstellen und muss doch im Nachhinein
feststellen. Du laberst schon wieder viel zu viel. Das kommt doch alles noch, Mensch.
Entschuldigen Sie.
Also so geht das nicht. Ne?
Also, Sie müssen da auch einschreiten, der Herr Moderator.
Aber natürlich, Herr Nagel, gar keine Frage. Aber wer einfach mehr darüber wissen will, ja, so, es geht ja heute um dein Buch, was du geschrieben hast und jetzt mittlerweile auf dem Markt ist, ja, wie Zweifel dich praktisch zu besseren Entscheidungen geführt hat. Ja, und vor allen Dingen eins, ja, das ist ja auch Teil unserer Sendung immer wieder hier, wie man zwischen Craft Food und Fast Food unterscheidet. Der kann das alles in diesem Buch nachlesen. Es ist eine Reise durch Ernährung, durch das Unternehmertum und den Mut, nämlich deinen Mut oder euren Mut, anders zu denken. Du selbst sagst, es ist kein Manifest, sondern eher eine Einladung. Richtig?
Genau. Gemeinsam nachzudenken, ne? Genau, ich möchte es nicht als Manifest sehen. Ich möchte auch nicht darstellen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich sehe nur, dass ich manche Sachen überdenke und auch hinterfrage. Und da müssen logische Konsequenzen dahinter stehen. Und wenn ich diese Logik dann sehe, dann sage ich dann schon manchmal, guck mal, das ist doch bewiesen. Also ich möchte es auch beweisen, natürlich.
Ja, du schreibst ja direkt zu Anfang in deinem Buch, je mehr du über Hundeernährung weißt, desto mehr hörtest du auf dein Gefühl.
Desto mehr wusste ich, dass ich manchmal auch nichts weiß.
Wann hast du denn gemerkt, dass dein Wissen dich nicht mehr nach oben führt, sondern immer mehr Fragen aufwirft? Das ist ja dann irgendetwas, was jetzt...
Je tiefer, dass du in ein Thema einsteigst, also das ist auch, das muss man immer wieder feststellen, da gibt's ja einen schönen Effekt, den man auch in der Wissenschaft kennt, den Dunning-Kruger-Effekt. Die am lautesten schreien, haben meist die wenigste Ahnung. Der am leisesten ist, da komme ich wieder immer wieder auf meine sportliche Karriere. Jeder, der was konnte, hat dir was beigebracht. Der arrogant vor dir stand und dich gleich als Neuling, wenn du neu dazukommst zu einem Sport, gleich mal niedergemacht hat, der hat selbst am wenigsten gekonnt. Also ich glaube, das kannst du wahrscheinlich selbst auch bestätigen in deiner Karriere. Ja. Also die am lautesten am Anfang sind, dann hat man immer dann gleich mal ein bisschen... Ja, müssen alle Warnlampen angehen.
Das ist so dieses Marktschreiertum, ne? So dieses so, wo du das Gefühl hast, so, boah, ist der laut, ne? So, und mal gucken. Genau. Es gibt so einen schönen Satz, den ich in meinem Leben immer und immer wieder gerne gesagt habe und auch immer wieder sage: The proof on the pudding is in the eating.
Ja.
Ja, der kann wunderschön aussehen. Ja, bitte?
Ich sage es auf Deutsch, der Beweis für das Können ist das Tun.
Ha, siehste.
Zeige mir, was du kannst und dann glaube ich dir auch, was du schwätzt. Also du kannst mir viel erzählen.
Genau.
Genau. Warte, dann habe ich auch noch einen Spruch.
Oh ja.
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Das stimmt, genau. Aber es gibt diesen einen Satz von dir, der Zweifel ist ja kein Bremsklotz, sondern mein Motor. Wie fühlt sich dieser Zweifel an? Ist das so eher ein... Ich sag mal, ein unruhiges Nageln im Kopf oder ein ruhiges Innehalten im Bauch? Wie lebst du mit diesem Zweifel? Also gerade in der Verantwortung, immerhin für so viele Hunde, die von eurem Futter leben und die Menschen, die diese Hunde begleiten und natürlich auch sich um sie sorgen.
Da muss man definitiv mal Gina fragen, wie es sich lebt mit jemand, der die ganze Zeit alles überdenkt.
Du gehst jetzt aber geschickt aus dem Weg, ne?
Ich gehe geschickt aus dem Weg. Also ich bin mir manchmal auch selber im Weg, natürlich, indem dass ich alles 50 Mal hinterfrage und es logisch sein muss. Da regt man sich manchmal selber mehr auf, wie und das muss dann die Umgegend, wie nennt man das?
Frau,
die umgebenden Person,
Ehefrau,
die Familie insgesamt muss damit leben, dass man alles 50 Mal hinterfragt. Aber es ist ein Motor, um es noch besser zu machen. Und ich sage auch heute noch, wir werden bestimmt noch Dinge herausfinden, wie wir uns noch verbessern. Wir sind auf einem guten Weg. Für den heutigen Wissensstand, glaube ich, mache ich das beste Futter, was ich machen kann. Aber ja, vielleicht kommt morgen eine neue Erkenntnis und dieses Zweifeln an dem jeden Tag, wie kann ich es noch besser machen, nervt wahrscheinlich schon manchmal auch die Umgegend. Aber es ist nicht so, dass es mich nicht auch nervt.
Du fragst dich ja nicht, wie kann ich es jetzt noch besser machen? Was kann ich noch optimieren? Also ich denke mal, da hat sich so ein Status quo eingefahren. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Es geht einfach darum, warum machen sich die anderen so leicht? Ich glaube, das sind so die Fragen, die ich mir täglich stelle. So genau das Gleiche, wenn du mit den Kindern einkaufen gehst und die Kinder plötzlich zu extrudierten, gepoppten irgendwas mit Zucker Müsli sagen. So, nein, das ist kein Müsli. Das hat nichts mit Müsli zu tun. Das kannst du mal essen, aber davon ernähren wir uns nicht. Und dann greifst du halt zwei Fächer weiter und da ist dann das gute Haferflocken-Müsli, von mir aus auch mit ein bisschen Schokolade. Und was mich dann immer zum Nachdenken bringt. Mittlerweile kostet aufgepuffter Quatsch mit einem Haufen Marketing fast genauso viel wie ein ehrliches Haferflockenmüsli. Und das finde ich unfassbar. Und genau das Gleiche passiert in der Hundefutterbranche. Also wenn man bedenkt, wie viel Zeit, wie viel Arbeit, wie viel Zeit im Backofen, Auskühlen, Teigbereitung und so weiter in unseren Produkten steckt. Und daneben steht ein Futter, das ist nach ein paar Minuten fertig, wird abgepackt. Da ist einfach noch so viel übrig für Marketing und Hochglanzanzeigen und. Aber ja, so wie der Kai vorhin gesagt hat, momentan hört man denen gerne zu, die am lautesten sind. Kennt man von sich selbst, es passieren 100 schöne Sachen am Tag, 2 Sachen gehen schief, die versauen einen den ganzen Tag. Wir müssen irgendwie wieder ein bisschen anfangen, aufs Wichtige zu hören. Was, ja, also das sind so meine Zweifel. Warum machen wir uns das Leben manchmal so schwer? Lass uns einen Extruder kaufen.
Und dann kommen immer wieder
die Zweifel oder die Menschen, die dann am Telefon anrufen, die zu uns in die Firma kommen. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich euer Futter entdeckt habe. Was ich vorher an Tierarztrechnungen hatte, meinem Hund geht so gut. Und das ist dann die Motivation. Wir würden niemals einen Extruder kaufen, um Gottes Willen. Aber es ist schon... Backen ist schon eine Herausforderung, muss man schon sagen.
Und du bist auf jeden Fall irgendwann mal an diesem Punkt, wenn du das siehst, dass in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, Fleisch, Fleisch, Fleisch und immer mehr Fleisch und du denkst dir, nein, das hat nicht gestimmt, das hat noch nie gestimmt, kommst du dann auch ins Grübeln und denkst, bin ich jetzt auf dem Holzweg? Und jetzt kommen auf einmal alle und sagen, jetzt muss es alles vegan sein. Ich finde das auch wieder, also von einem Extrem ins andere, da bin ich eben derjenige, der immer so einen Mittelweg gehen möchte, weil ich glaube nicht, dass irgendwelche Extreme uns weitergeführt haben. Die haben bestimmt mal Innovationen gebracht, aber das Extreme hat uns noch nie nachhaltig, also weitergebracht.
Aber du hast meine Frage nicht beantwortet.
Wie war die nochmal?
Ist das eher ein unruhiges Nageln im Kopf, so ein Zweifel? Ich meine, Nageln ist sehr nahe. Ja, oder ist das so ein ruhiges Innehalten im Bauch?
Nein.
Wie fühlt sich das bei dir an?
Also bei mir fühlt es sich an wie ein unruhiges. Ich bin eher der Unruhige, ja.
Also das unruhige Innehalten.
Außen hin wird mir immer gesagt, ich wäre so ruhig, aber innerlich definitiv ein unruhiges, unstetes Wesen.
Also ist dein Nachname eigentlich Programm? Unruhiges genau. Nageln.
Genau. Der prägt mich die ganze Zeit.
Okay. Manchmal hat man doch den Eindruck, so wie auch ihr beides gerade geschildert hat, Unternehmen oder Unternehmer dürfen eigentlich keine Unsicherheit zeigen. Sie müssen es ja nach außen hin präsentieren. Marketing, Sicherheit mit allem drum und dran. War das bisher ein Risiko, dich so klar zu deinen Zweifeln zu bekennen? Gab es Menschen eventuell, die gesagt haben, ey Kai, du kannst das nicht so offen sagen, das verunsichert doch die Kunden. Bist du bekloppt?
Ja. Also dieses, dass ich sage, ich zweifle an dem Ganzen, hat mich dann schon mal, du musst ja immer der Starke spielen und du musst immer stark nach außen hin. Und wenn du zweifelt äußerst, dann sagen alle schon wieder, oh, der hat ja zweifelt, dann kann es ja doch nicht so gut sein.
Dürfen das auch nicht kaufen.
Dann darf man es auch nicht kaufen, aber ja. Ich bin den Schritt gegangen, weil ich zeigen wollte, ich habe viel gezweifelt, aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich es auch beweisen kann. Deshalb kommt auch dieses Buch zu dem Zeitpunkt. Hätte ich bestimmt auch schon irgendwann mal schreiben können. Der Inhalt wäre bestimmt auch kein anderer gewesen, aber die Beweise wären andere gewesen.
Also du bist ja praktisch in diese Zweifel hineingewachsen, ja, weil dein Vater die älteste Hundefuttermanufaktur Deutschlands übernommen hat.
Genau.
Glaubst du, du wärst heute eventuell ein anderer Mensch, wenn dein Vater Autos gebaut hätte oder Software entwickelt? Oder hat dieses Handwerk, dieses Craftfoodig geprägt oder vielleicht sogar, wir gehen wieder zum Rugby, gezähmt?
Es hat mich in meinem Leben nie, also ich glaube nicht, ich wäre bestimmt in einer anderen Branche genauso am Zweifeln gewesen. Also ich glaube nicht, dass mich die Hundefutterbranche gezweifelt
hat. Hast du über Rugby gezweifelt?
Ich habe, natürlich.
An Siegen von euch?
Natürlich. Ich habe immer an mir gezweifelt. Habe ich genug getan? Habe ich genug? Hat die Mannschaft, ist sie gut vorbereitet? Ist alles so gelaufen in der Vorbereitungsphase? Habe ich das Richtige gegessen? Habe ich das Richtige getrunken?
Ja, okay, das ist das eine, was deine eigene Performance angeht. Aber ich sag mal, den Zweifel, dass ihr gewinnt, wenn ich mit so einem Zweifel auf den Platz gehe, dann brauche ich doch gar nicht anzutreten.
Also, ja. In der Vorbereitung hat man Zweifel. In der Kabine vor dem Spiel muss man sich sagen, so, und mit dem gehe ich jetzt nach draußen und das ist alles, wir haben alles gegeben, fertig. Und dann geht man zwar alles nochmal durch, aber man geht mit einem guten Gefühl raus. Und wenn du zweifelst, definitiv, dann wird auf jeden Fall das Spiel verloren werden, wenn du nach außen gehst. Deshalb, ich zweifle nicht, dass wir das Futter, was wir haben, dass das schlecht ist, sondern ich zweifle nur, wo können wir es noch besser machen?
Dieser Zweifel ist ja letztendlich auch das, was die Qualität des Futters ausmacht.
Ja. Definitiv macht das die Qualität aus, macht die Zusammensetzung aus, macht das, was wir uns überlegen, wie wir es zusammenstellen aus. Ja, logisch.
In deinem Buch spürt man doch viel Wut auf diese Branche, Futtermittelindustrie. Oh,
das sollte nicht sein. Na, also Wut würde ich jetzt nicht sagen. Eine Wut habe ich nicht.
So Wut auf das Buzzword Bingo, die Investoren, die versprechen?
Ja.
Oder?
Naja, gut.
Woher kommt die Wut?
Stopp. Also ich würde sie nicht als Wut empfinden. Wut ist ein Antrieb, der noch nie gut war. Ich habe das dazwischen reingeschrieben. Das ist für mich, das würde ich auch als Zweifel. Wie kann man auf die schnellen Versprechen eines schnellen Euros? Ich wollte gerade Mark sagen, einer schnellen Mark. aber wie kann man
Reichsmark auf das Versprechen? Oder D-Mark.
Wir haben alles in der Firma schon gehabt. Wie kann man da drauf reinfallen und warum wird diesen Marktschreiern so viel nachgeschmissen, um die schnelle Mark zu machen? Warum sind die Investoren, aber das ist eine sehr philosophisch weitgehende Frage, die man nie beantworten kann, die Banken, und dazu zähle ich auch die Investoren, die gehen, ich möchte das heute kurz mal zu Geld machen. Und da wird sich um Ethik kaum, Ethik steht da ganz hinten an. Das ist vielleicht ein Teil der Wut, die in unserer Gesellschaft drin ist, aber so funktioniert der Markt. Und deshalb habe ich das als Antrieb gesehen, es noch besser zu machen, noch besseres Futter zu machen und noch besser zu sein in dem, was wir tun. Es treibt mich dann eher an, zu zeigen, wie ich es doch besser kann.
Naja, es geht ja eigentlich, ja, es geht ja eigentlich um die Konstanz. Es ist ja nicht so, dass bei uns keine Investoren anrufen, dass uns niemand kaufen will. Mhm. Also so ist es ja nicht. Wir sind ja tatsächlich ich würde mal sagen, eine recht begehrte Firma, aber wir sagen halt, wir möchten für uns bleiben. Wir sind ein Familienunternehmen. Wir haben für die nächste Generation gesorgt, die hoffentlich vielleicht Lust hat, weiterzumachen nach uns. Aber wir haben ja auch noch ein paar Jährchen. Nee, aber wenn man mal guckt, also wir sind ja auch regelmäßig auf der Interzoo, mittlerweile nur noch als Besucher. Es ist einfach interessant. Du siehst die ganzen Startups, die ganzen Firmen kommen. Im nächsten Jahr sind sie dann groß. 2 Jahre später sind sie riesig und dann sind sie verkauft. Dann sind sie dann plötzlich unter den Deckmantel Nestle geschlüpft. Dann sind sie unter den Deckmantel Mars geschlüpft. Also es geht letztendlich darum, cooles Design, cooles Marketing, laut schreien, Werbung ohne Ende. Und dann zum besten Preis verkaufen. Und dann wird die Marke wieder verteufelt, weil dann hat sie irgendjemand Großes gekauft und dann ist die Marke böse und dann steht die nächste schon in den Startlöchern. Und ja, der Markt.
Da kommt. Genau. Aber Kai, du genau, kommt die Erfahrung her, die wir gehabt haben. Es gab mal eine Zeit, da waren es Familienunternehmen, die ein ehrliches Futter gemacht haben. Und dann irgendwann haben große Investoren viel Geld in dieser Branche gerochen. Und damit hat auch das Marktschreien Einzug erhalten. Also das muss man ja auch dazu sagen.
Aber das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, ne? Diese Wut, die liest man ja so in deinem Buch, ne? Ist das so eine Art Schutz für das, was dir heilig ist? Oder eher so die Enttäuschung, dass es dabei nicht mehr eigentlich um Hunde geht, sondern nur ums Verkaufen?
Das ist Unverständnis einfach, oder? Dass es immer wieder funktioniert.
Nicht du, Gina, Kai. Der zieht sich gerade so ein bisschen aus der Schlinge.
Wir reden ja auch miteinander. Quasi das Sprachrohr.
Das Sprachrohr nach außen. Ja, wie gesagt, ich nehme ungern tatsächlich das Wort Wut in den Mund.
Ich habe es jetzt so gesagt.
Mich hat's nur bewusst. Genau, mich hat's mich trotzdem muss es mich ärgern, dass das passiert und das ist, glaube ich, auch ein Antrieb, dass es mich ärgert, um auf meinem Weg zu bleiben. Den wir eingeschlagen haben zusammen, nicht ich, sondern da gehören ja noch einige mit dazu, die den Weg auch mitgehen. Und dann ist es, ja, nochmal Wut, würde ich nicht sagen. Ich weiß, wie der Markt funktioniert. Mich ärgert's nur, dass es auch in der Hundebranche auch Einzug erhalten hat. Macht's doch bei Kleidung oder irgendwas, was niemandem die Gesundheit kaputt macht, sage ich jetzt mal ganz, ganz platt. Und da ärgert es mich dann wirklich, dass wir Hunde in meinen Augen oft auch krank füttern mit irgendwelchen Versprechungen, nur um der schnellen Markt zu. Und dann kann man wirklich von Wut sprechen. Dann gebe ich auch zu, dass ich dann wütend bin, wenn ich sehe, dass die Krankheiten überhand nehmen und ich sehe, an was das liegt, an dem, dass man schnell viel Geld verdienen will mit dem, was man tut. Und die Ehrlichen bleiben dann hinten dran stehen und die sind nicht so laut schreiend, die sind nicht so marktschreierisch. Und da gibt es einige davon, da bin ich ja nicht alleine.
Ja, du hast einmal geschrieben, dass du als junger Mann dachtest, schneller, moderner, größer, das ist der Weg. Heute stehst du ja genau für das Gegenteil, nämlich Geduld, Handwerk, genau. Vertrauen. Gab es so einen Moment, an dem du verstanden hast, dass Tempo dich dabei nicht glücklich macht, so wie beim Spiel das Tempo?
Also ich glaube, es ist das Vorrecht der Jugend, schneller, höher, weiter und ambitionierter. Und wir geben jetzt nochmal Gas. Und das ist ein Anrecht, das ich auch meinen Kindern zugestehen werde und auch tue, dass sie etwas mehr erreichen wollen. Und das auch nicht durch weniger Wissen, auch nicht besser Wissen, aber sie wollen dann was erreichen. Und dann braucht es dann jemand tatsächlich mit einer Lebenserfahrung. Und Lebenserfahrung ist wichtig, wenn ich sehe, dass lauter 25-Jährige meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffel gefressen. Habe ich auch gedacht, tatsächlich. Ich habe auch gedacht, ich kann es besser wie mein Vater. Ich habe auch vieles verändert. Ich habe auch vieles anders oder mache es anders, wie das mein Vater getan hat. Aber ich habe die Grundwerte dann doch nicht verraten. Und das möchte man als Jugendlicher, ist man dann oft geneigt. Und ich zähle die Jugend noch bis 30. Sorry, wenn ich jetzt irgendjemand hier an das Ding. Da darf man gerne auch mal sagen, das müssen wir ganz anders machen. Das sehe ich mit den jungen Spielern, die jetzt bei uns anfangen und die sagen, da musst du mal das machen, musst du mal das machen. Ich glaube, an einem bestimmten Punkt kann man die ganze Tragweite seines Tuns noch nicht ganz überblicken. Und das ist nicht arrogant, das ist einfach nur eine Lebenserfahrung, die ich gemacht habe. Und ich war selber derjenige, der es schneller und besser machen wollte wie alle anderen. Und bin gebremst worden mit einer Ruhe, vor der ich immer noch den Hut ziehe und hoffe, dass ich die Ruhe auch habe, wenn ich dran komme.
Nein, du bist genauso wie dein Vater.
Ich werde wie mein Vater, das ist aber auch gut so. Und in manchen Dingen schon. Wie gesagt, es gibt Dinge, die er dann auch gesagt hat, das kann man machen und aus seiner Lebenserfahrung, dann kann man das tun. Aber es ist ein Anrecht, das man haben kann, dass alle Welt drauf reinfällt. Das ärgert mich dann. Ich bin nicht wütend, ich verstehe es.
Das hat was mit Verantwortung zu tun. Du schreibst in deinem Buch, Verantwortung beginnt nicht mit dem, was wir wissen, sondern mit dem, was wir nicht wissen und trotzdem entscheiden müssen. Fühlst du dich manchmal einsam mit diesem Anspruch?
Ja.
Führe mal ein bisschen weiter aus.
Da kann man nichts anderes sagen.
Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an?
Natürlich ist man einsam, wenn man dasteht und sagt, das ist meine Verantwortung, ich treffe diese Entscheidung jetzt und muss die auch für mich und für alle anderen mittragen und die ganze Welt drumherum schreit, das musst du aber anders machen.
Das ist doch ein krasses Gefühl, wenn du weißt, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, ja, dass du bist hochgestiegen an der Treppe, du dachtest, das Wissen, je höher du kommst, desto klarer wird es und du hast irgendwann mal gemerkt, nee, das nimmt kein Ende. Ja, und irgendwo raus musst du deine Verantwortung, dein Verantwortungsgefühl ja raus, sag mal, aufbauen und dir selber auch vertrauen. Wie machst du das?
Gina?
Schon wieder weicht er aus.
Nein. Ich kenne dein Buch ja auch in- und auswendig, hat ja lektoriert. Ein ganz schöner Teil in Kais Buch ist das Kapitel über Erfahrung. Die Erfahrung als unterschätzter Lehrmeister. Warum kriegt diese Erfahrung 130 Jahre? Warum hat der Marktschreier, der lauter schreit, dem wird eher zugehört als, hey, ich kann euch aus 130 Jahren Hundeernährung sagen, das ist so und so und so. Ja. Schreibst ja dann, ich habe gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wissen und Verstehen. Wissen heißt, dass ich weiß, der durchschnittliche Hund braucht x Gramm Protein am Tag. Und verstehen heißt, dass ich erkenne, dieser Hund mit seinem Alter, mit seiner Rasse, seinem Alltag braucht vielleicht weniger oder mehr oder nächste Woche was ganz anderes. Und das ist dieses, das ist so back to the roots einfach. Es gibt keine Fütterungsempfehlung, die für jeden Hund zu 100% passt. Der Hund braucht heute das, morgen das. heute hat es 35 Grad, heute trinkt er mehr, morgen isst er wieder. So dieses Bauchgefühl. Also ich glaube, wenn man das Buch wirklich, wenn man die 100 Seiten durch hat, dann muss es im Bauch kribbeln. Dann wird das Bauchgefühl wieder aktiviert. Also
Kai, wie viel ist von dem, was Gina jetzt über deine Aussage getätigt hat, die aus deinem Mund kommen sollte, richtig?
Ich habe sie aus meinem Mund geschrieben. Also
okay, alles klar. Alles richtig. Ich habe es
aufgeschrieben.
Aber dann frage ich dich.
Ja. Das ist auch nicht etwas, was ich jetzt mal von irgendjemand habe schreiben lassen, sondern das sind meine
Gefühle. Herz.
Und genau das ist mein Herz. Das ist das, was ich jeden Tag hier neu mache. Und natürlich, wie gesagt, man ist einsam, wenn man drumherum viele Marktschreier um sich rum hat und jeder sagt, guck mal, das macht der so und so und der macht das so und so. Aber ich weiß es ja aus der Erfahrung heraus und das ist die Erfahrung, die man sammelt. Und ich habe das Glück, dass ich viel Erfahrung sammeln haben dürfen. Ich habe auch viele, um im Sport zu bleiben, blutige Nasen mir geholt. und das daher kommen auch dann die Zweifel, wie gesagt, wenn jemand kommt und dir mit einem Auftrag winkt, wo du dann denkst, stopp, das kommt ja nicht daher, weil man, sage ich mal, noch nie auf sowas hereingefallen ist, sondern weil man selbst schon die Erfahrung gesammelt hat und dann da stand und selber es ausbaden musste. Deshalb ist man dann am Zweifeln, wenn sowas kommt.
Gina, du gehst ja jetzt mit ihm diesen Weg. Ja? Er muss Entscheidungen treffen, wo in großen, ich sag mal, Global Player Unternehmen vielleicht viele, viele Köpfe zusammensitzen und sich über Futterzusammenstellung oder was auch immer wirklich auch ja einen Kopf machen und sagen, wir machen das jetzt so und so. Und Kai entscheidet das letztendlich ja sehr vieles alleine. Wie gehst du mit ihm diesen Weg? Ja, wie viel von diesem Zweifel und dieser Auseinandersetzung, ja, seiner Skepsis landet bei euch so abends auf dem Küchentisch? Ja, und wie gelingt es euch dann? Das stelle ich mir sehr schwer vor manchmal, nicht in diese, sagen wir mal, Schwere zu kippen und in diese, in dieses Lost-Sein-Gefühl, sondern Freude an dem weiter zu haben, was ihr macht.
Naja, oft ist es ja auch so, viele Köche verderben auch den Brei. Da sind bei uns die Wege recht kurz. Wenn es ein Thema gibt, wird es besprochen und dann wird es angegangen. Ich hätte gerne, dass mein Tag 48 Stunden hat und nicht 24.
Okay.
Ich glaube, dann wären viele Konflikte nicht da. Also es müssten dann aber auch 6 Stunden Schlaf ausreichen. Mhm. Ich denke mal, das wird jeder Selbstständige verstehen. Wer selbstständig ist, arbeitet selbst und ständig. Aber was haben wir letztens gehört? Wir arbeiten 7 Tage die Woche, aber wir teilen uns ein. Das heißt, es gibt einfach kreative Phasen in der Woche oder am Tag und es gibt Abarbeitungsphasen und dann hat man einen Geistesblitz und dann muss man sich die Zeit nehmen, um den umzusetzen. Also ich denke mal, dieses selbst einteilen und alles ein bisschen laufen lassen hat schon auch viele, viele Vorteile. Ich glaube, in der wievielten Folge haben wir über die vegetarische Dose gesprochen? Die ist leider immer noch nicht auf dem Markt. Ja, also wir haben immer mehr Ideen, als dass wir tatsächlich in der Realtime umsetzen können. Aber es ist Fluch und Segen und das wird, glaube ich, jeder Selbstständige bestätigen können. Es ist traumhaft toll, den gemeinsamen Traum zu leben, aber es ist auch manchmal schwierig, den gemeinsamen Traum zu leben. Aber wir kommen immer wieder zu dem Konsens, dass wir das Richtige machen und das auch noch lange, lange machen möchten.
Kai, du hast in deinem Buch einen Satz drin, der heißt, im Zweifel für den Hund. Kannst du mir ein Beispiel nennen, wann du zuletzt eine Entscheidung getroffen hast, die vielleicht wirtschaftlich unklug war, aber genau diesem Satz gefolgt ist? Weil darum geht es ja im Zweifel.
Darum geht es. Also ich sag mal, die letzte Entscheidung ist immer mehr Proteine in das Futter zu packen, um leichter ein Futter zu verkaufen. Also wir hätten wahrscheinlich mehr Erfolg am Markt gehabt, wenn wir ein Futter rausgebracht hätten, das 35% Rohprotein, und wir hätten draufgeschrieben, hier ernähre deinen Hund wie den Wolf, dann wären wir wahrscheinlich, hätten wir wahrscheinlich den einen oder anderen Kunden viel schneller erreicht. Und da kommt das dann, wo ich dann sage, nein, das ist nicht mein Weg, und mein Weg ist auch nicht, den Hund, jetzt muss ich das auch mal sagen, den Hund komplett vegan zu ernähren, das ist auch nicht mein Weg, sondern jetzt muss ich dagegen ankämpfen zu sagen, es ist gut, ich werde es schaffen, also man kann es schaffen, das ist nicht das Problem, einen Hund vegetarisch zu ernähren. Wir bekommen über Pflanzen gute Proteine. Da gehe ich den leichteren Weg und sage, mit einem gewissen Fleischanteil habe ich die Aminosäurenstruktur viel leichter, und der Körper kann die Aminosäuren besser aufnehmen, wie wenn wir es rein vegetarisch machen. Aber auch da kommt wieder dieses Ding, dass ich dann sage, nein, das ist nicht mein Weg, jetzt dem Marketing-Trend zu folgen und zu schreien, ich habe das alles gemacht. Ich sitze auch nicht da und sage, ich springe nicht vom einen zum anderen. Und ich glaube, das hat auch die Firma Bubeck am Leben erhalten, dass wir die Grundwerte, dass wir uns im Markt angepasst haben, mit dem, dass wir eine gefälligere Verpackung machen und dass wir ein bisschen farbenfroher sind, obwohl wir da auch anscheinend nicht ganz so farbenfroh sind, aber es gibt deutlich farbenfrohere Verpackungen. Da sage ich, da passen wir uns an, aber die Grundwerte, und die Grundwerte sind im Zweifel für den Hund. Das, was reinkommt, ist für mich das Wichtigste, dass das so gemacht ist, dass der Hund nach meinem Dafürhalten am besten verdauen kann.
Du betonst oft die Bedeutung von Erfahrung, auch in deinem Buch. Ja. Aber auch, dass du jeden Tag dazu lernst. Wie findest du denn dein Gleichgewicht zwischen dem alten Wissen und dem, was die Wissenschaft heute hervorbringt? Woher weißt du, wann du dem Fortschritt trauen kannst und wann es nur ein neues Etikett auf alten Ideen ist?
Das finde ich jetzt gerade in der letzten Zeit sehr oft, dass wir alte Ideen, also dass nichts grundsätzlich Neues im Moment kommt, sondern dass viele alte Ideen, die bei uns schon lange da waren. Also ich nehme das Beispiel der Kartoffel. Mhm. Den Hund mit der Kohlenhydratquelle Kartoffel zu versorgen, war bei Bubeck nie was Neues. Wir haben es aber in den 90er Jahren, war es komplett vom Markt verschwunden. Niemand hat auch nur ansatzweise daran gedacht, die Kartoffel zu nehmen. Ein paar alte Züchter wussten noch, dass Kartoffelstampf eine sehr gute Energiequelle ist und sehr, sehr für den Hund und für das Aussehen sehr gut sind. Aber sie war komplett vom Markt verschwunden. Und Rappel die Zappel war auf einmal durch das Gluten auf einmal das Böse im Futter waren, war die Kartoffel wieder da. Und wir konnten dann sagen, ja, wir haben es auch. Wir haben es schon immer gehabt. Das war noch nie bei uns aus den Köpfen weg. Und wir konnten es auch direkt in Backwaren umsetzen. Und alle haben gesagt, das geht nicht in Backwaren. Doch, es geht. Haben wir schon immer gemacht. Also dieses Zurück von, oder dieses Auf und Ab, mehr Fleisch, jetzt auf einmal wieder kein Fleisch. Also diese Wellenbewegungen, die sehen wir und mit denen leben wir. Und manchmal steht man davor, das sagst du richtig, zu zweifeln, mache ich es jetzt wirklich richtig oder haben die anderen doch recht? Ja. Nein, sie haben nicht recht. Und was uns hilft, ist tatsächlich, dass in den letzten Jahren, ich gehe mal von 6, 7 Jahren, dass die Forschung den Hund ein bisschen entdeckt hat und da auch tatsächlich in der Ernährung forscht, weil man muss sich nur vorstellen, dass der Hund begleitet uns seit 40.000 Jahren und wir haben uns nie Gedanken gemacht, wie der Hund überhaupt ernährt wird. Er wurde immer irgendwie ernährt und die Forschung hatte nie den Drang, sich dem Hund als Forschungsobjekt zu nähern. Und jetzt seit 6 Jahren habe ich das Gefühl, dass ich, oder nicht das Gefühl, ich finde immer mehr Quellen und finde immer mehr Forschungen, die dahin gehen, was den Hund gesund ernährt. Also ich glaube, auch da ist ein Umdenken hat stattgefunden. Und das Schöne daran ist, das muss ich jetzt so für mich feststellen, dass vieles von dem, was wir gemacht haben und was wir für richtig empfunden haben, durch die Forschung jetzt bestätigt wird. Deshalb sind auch sehr viele Quellen in diesem Buch drin, wo man sehen kann, guck mal, da ist ein Forschungsobjekt, und das wird gemacht. Also da wandelt sich gerade so ein bisschen was, dass man es auch beweisen kann. Es ist noch nicht am Ende, also wir sind
dann erst immer am Anfang. Sponsored by, wer gibt die Studie in Auftrag? Genau, auch die ganzen Studien zum Thema vegetarische Ernährung, dass es funktioniert, wenn man allein die Proteine betrachtet. Aber was wir ja immer mit reinbringen, ist, wie funktioniert der Herstellungsprozess? Wie lange wird's gebacken? Das schreibst du ja auch in deinem Buch über die ATIs, über die natürlichen Pflanzengifte, die einfach jede Pflanze hat, die Kartoffel, Solanin. Das braucht einfach seine Zeit. Und wir merken ja jetzt auch wieder, die handwerklichen Bäcker kommen langsam wieder zurück. Unsere Tochter macht nächste Woche ein handwerkliches Praktikum von der Schule aus in der 8. Klasse und die hat sich einen handwerklichen Bäckerbetrieb ausgesucht mit einer gläsernen Bäckerei. Die freut sich wahnsinnig drauf. Die hat sie sich selber rausgesucht. Also da kam kein Druck von uns, sondern das hat sie einfach interessiert, weil sie gerne gutes Brot isst. Und mit dem Einheitsbrei aus dem Discounter, das schmeckt dir einfach nicht.
Kai, wenn du heute auf dein jüngeres Ich schaust, auf den damaligen mit dem Kopf durch die Wand und nach England abhauend und Besserwisser sein und ich will die Welt erobern, den Kai, der am liebsten extrudiert hätte, ne? Weil das ja, halt schneller und moderner gewesen wäre. Was würdest du ihm heute sagen? Und was glaubst du, würde er dir antworten?
Ich glaube, ich würde das Gleiche wie mein Vater sagen. Ich würde ihm die Freiheit geben, seine Gedanken auszuleben und seinen eigenen Kopf zu haben, aber mit Argumenten zeigen, guck mal, das sind die Fakten. Also ich habe und bin ein faktenbasierter Mensch. Da muss was dahinter stecken und reine Ideologie habe ich schon immer abgelehnt. Aber ich bin ihr auch verfallen. Ich kann mich nicht frei machen davon, dass ich auch mancher Ideologie erlegen bin und würde das Gleiche wie das, was mein Vater gemacht hat, würde ihn mit Fakten nicht zwingen, sondern zwingen, darüber nachzudenken.
Aus welcher Motivation heraus?
Aus der Motivation. Die Motivation ist für mich, einen jemanden zu haben, mit dem man gerne auch diskutiert.
Okay. Beim Lesen deines Buches hatte ich nämlich oft das Gefühl, du schreibst nicht nur einfach über Futter, sondern du schreibst so über das Leben, ja, über Genügsamkeit, Verantwortung, Ehrlichkeit, Genuss, ja, auf jeden Fall. Und ist diese Philosophie, die du so für das Futter hast, auch die Art, wie du leben willst?
Ja, ja. Kann ich mit einem tiefen Ja. Also ich will genießen, ich habe schon immer genossen. Ich bin jemand, der auch das, was er genießt, will er auch verstehen. Das ist auch manchmal nervig, weil du alles, weil ich dann alle nerve, bis ich es dann verstanden habe. Aber solange ich es nicht verstanden habe, kann ich es noch nicht genießen, sage ich jetzt mal. Und ja, vielleicht ist viel, das ist auch das Zweite, was ich geschrieben habe über Rugby. Ich möchte alles verstehen, deshalb kommen wohl jetzt die Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Und da kommt der Zwang, den ich von zu Hause aus bekomme, von meiner Frau, die gesagt hat, du hast jetzt so viel geschrieben, bring's nach draußen. Es ist noch viel mehr auf meinem Computer über alles, was ich, wo ich drüber nachdenke, das noch nicht nach außen kommuniziert wird. Und der Antrieb wurde mir gegeben durch meine Frau, die gesagt hat, hier, jetzt machen wir das mal fertig.
Nägel mit Köppen, rede nicht so lang, mach jetzt endlich. Nach der Philosophie, wie ihr das sagt.
Ja. Das Leben ist immer leichter, wenn du dir keinen großen Kopf machst. Und der Kai ist in der Hinsicht einfach ein unglaublicher Kopfmensch, der möchte alles wissen, alles wird hinterfragt, jede Aussage. Also das sind stundenlange Gespräche und das merken wir ja auch, wenn wir unterwegs sind, on Tour. Ein paar müssen immer drunter leiden und Kais Weisheiten bis zum bitteren Ende ertragen. Aber die sind, ja, wie viele Menschen gibt es denn heute noch, die dich so kitzeln können, die dich so fragen können und die allem einfach so viel mehr Bedeutung geben? Du hast das einfachere Leben, wenn du von 9 to 5 arbeitest, Kopf aus, Feierabend, Urlaub, Freizeit. Das ist ein anderes Leben, als wenn du dir von morgens bis abends über alles Gedanken machst, was ist der Sinn dahinter. Natürlich fragst du dich dann auch mal, wie der Kai ja auch in seinem Buch zugibt, Mensch, du stellst dir oft die Sinnfrage, weil du machst was, aber es wird immer jemanden geben, der ein größeres Haus, ein größeres Auto, eine größere Firma, das wird es immer wieder geben. Das ist auch so. Aber ja, wir hören auf unser Bauchgefühl und das ist gut. Und solange es Spaß macht, machen wir das.
Es hat mir vor nicht allzu langer Zeit auch ein treuer Hörer unseres Podcasts, der sich jetzt garantiert daran erinnert, musste am Telefon lachen, wo er gesagt hat, jetzt gibst du dem wieder ein Stichwort und er kennt die ganze Geschichte dazu. Es ging um das Schloss Neuschwanstein und ich habe ihm die Geschichte erzählt. Grüße gehen raus an Klaus. da hat er dann lachend mir gesagt, ich gebe dir jetzt dann keine Stichworte mehr, so kam es bei mir rüber.
Warum kennst du dich jetzt schon wieder mit König Ludwig und Neuschwanstein aus? Das gibt's doch nicht.
Aber nein, das ist auch nicht, das ist ja nicht böse. Also mir macht das auch Spaß, alles zu wissen und den Hintergrund zu wissen. Und dann kommt die Wut, die du beschreibst, aber das ist keine Wut, das ist nur Ärgern, dass man manche Dinge dann nicht hinterfragt und sie dann einfach als Gott gegeben, als Ideologie raushaut, ohne den Hintergrund zu kennen, weil das ist das, was mich oft ärgert und das ist das, was du, glaube ich, auch beschreibst und da gebe ich auch zu, dass in diesem Buch das auch rauskommen soll, dass man immer ein offenes Ohr über die Vergangenheit haben sollte, weil wir leben nicht in einem luftleeren Raum und wir haben nicht die Welt heute erfunden, sondern es gibt immer zu allem gibt's eine Vorgeschichte. Und erst wenn man die kennt, kann man sie bewerten, in meinen Augen. Das ist auch ein ganz schwieriges Thema, das sich von Politik über unser gesellschaftliches Zusammenleben gibt's immer eine Vorgeschichte, die man kennen muss, warum im Moment genau diese Situation eintritt. Und erst dann kann man sie bewerten. Und mich ärgert dann tatsächlich, und das macht mich tatsächlich wütend. Doch, jetzt Aha. bin ich doch wütend. Ich bin doch, Aha. du hast es rausgekitzelt. Das macht mich dann wütend, wenn man die Vergangenheit einfach nicht beachtet und überhaupt keine Ahnung hat, warum diese Situation im Moment so ist und die Vorgeschichte einfach weglässt.
Ein Muskel, damit er funktioniert, kann ja nicht nur angespannt werden, sondern der muss ja auch entspannt werden. Und ja. wachsen tut er in der Entspannung. Wo holt ihr euch eure Ruhe und eure Kraft her?
Du hattest noch andere Themen vor.
Nur Butter bei die Fische.
Aus uns.
Okay. Wenn du einen Satz an die nächste Generation schreiben dürftest, ja, an deine Töchter, die vielleicht einmal dein Unternehmen übernehmen, was wäre dieser Satz?
Ja, pui. Eine sehr gute Frage. Was wäre dieser Satz? Ja, kennt die Vergangenheit.
Lernt aus der
Vergangenheit. Lernt aus der Vergangenheit. Lernt aus der Vergangenheit, ja.
Hört auf euer Herz, auf euer Bauchgefühl. Und
Bauchgefühl ist gut, aber lernt aus der Vergangenheit. Negiert nicht, was die Generationen vor euch gemacht haben, sondern versucht das zu verstehen, warum sie, aus welchem Antrieb, dass sie das gemacht haben.
Lest Papas Bücher.
Ja, ich habe viel, also es kommt ja nicht nur mein Vater mit ins Spiel, es kommt mein Großvater, meine Großväter, die auch einen Antrieb meines Wissensdurstes waren, die mich immer gefordert haben und die mir immer die Geschichten erzählt haben, die mich auch versucht haben zu prägen, indem dass sie mir Geschichten erzählt haben und warum sie das tun und auch immer erklärt haben. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch meinen Kindern mitgebe. Alles, was ich tue, kann ich auch erklären, warum ich es tue. Und es gibt bei mir nichts, du musst das jetzt so und so machen und es gibt keinen Widerspruch, sondern es gibt immer eine Geschichte. Das ist das, was viele nervt, dass dann auch die Geschichten kommen, warum ich es tue und warum ich jetzt auf einmal Gin gemacht habe, warum ich den Gin so mache, wie ich ihn mache, warum ich Hundefutter so mache, warum ich mein Leben so lebe. Da gibt's immer Geschichten dazu und aus den Geschichten lerne ich. Deshalb und das wurde mir früh beigebracht und ich hoffe, ich bringe das auch meinen Töchtern bei, dass es immer eine Vorgeschichte gibt, die man nicht ändern kann. Und wenn man sie ändert, weiß man aber auch, warum man es tut.
Vielleicht ist Zweifel ja gar kein Zeichen von Unsicherheit, was ja unheimlich oft sehr schnell gesagt wird, ne? Sondern ein Beweis dafür, dass du es oder ihr es sehr ernst meint. Und das erinnert mich daran, dass es manchmal nicht die dritte Nachkommastelle ist, die entscheidet. Man findet diese Stelle auch im Buch, sondern der Blick aufs Ganze und der Mut, sich selbst zu hinterfragen. Ich würde sagen, wenn ihr das hier heute gehört habt, ja, und darüber mehr erfahren wollt, dann kauft auf jeden Fall das Buch, ja, besorgt euch das und auf der Webseite von Bubeck. Und auf jeden Fall, wenn das euch gefallen hat, würde ich mal sagen, es wäre sehr ratsam, das Ganze einfach weiter zu empfehlen, damit immer bessere Entscheidungen getroffen werden. Und von daher, ich freue mich auf alles weiter, was danach kommt.
Genau. Also wer Lust hat auf eine kleine Horizonterweiterung, ein bisschen zum Nachdenken angeregt werden möchte. Das Buch gibt es nicht nur auf unserer Homepage, sondern auch in 6000 stationären Buchhandlungen. Es ist überall auch in eurer Lieblingsbücherei bestellbar. Schreibt uns euer Feedback, empfehlt uns weiter und vielleicht bringen wir den einen oder anderen Hörer, Hörerin auf den Geschmack.
Und wenn jemand ein anderes Argument hat, bin ich gerne zur Diskussion bereit.
Auf jeden Fall. Wenn, dann du.
Ich freue mich und lade damit dann direkt in den nächsten Podcast ein.
Tschüss. Bis bald.
Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.